Ich möchte gerne mit einem Gebet beginnen, einfach um diesen ganzen Tag auch unter den Segen unseres Herrn zu stellen. Herr, wir wollen dir danken für dein kostbares Wort. Wir wollen dir danken, Herr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und das auch heute wieder tun willst. Wir wollen dich jetzt bitten, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist uns auch wirklich dieses so kostbare und wertvolle Buch auslegst, damit wir sehen, was es für unsere Zeit, aber ganz besonders auch für unser ganzes persönliches Leben für eine Bedeutung hat. Wir erwarten einfach, Herr, dass ja, du zu uns sprichst. Amen. Einer der besten Ausleger des Buches Daniel, es gibt ja sehr viele, war der Schweizer Theologe Karl Hartenstein, der am Beginn des vorigen Jahrhunderts ein kleines Büchlein, aber ein sehr wertvolles Büchlein darüber geschrieben hat. Und der hat in seiner Einleitung dazu gesagt, es ist eine Kühnheit sondergleichen, sich an das Buch Daniel heranzuwagen. Ich gratuliere euch, dass ihr auch diese Kühnheit habt, an dieses Buch euch heranzuwagen. Seit allen Zeiten hat ja dieses Buch Daniel so etwas Geheimnisvolles an sich, auch Rätselhaftes. Gleichzeitig löst es auch eine eigenartige Faszination aus, weil einfach Dinge drinstehen, die nicht so ganz greifbar sind und doch spannend sind. Wenn auch viele der Geschichten darin, fast jedes Kind aus der Sonntagsschule kennt, wie Daniel in der Löwengrube oder die Männer im Feuerofen, dann ist es doch für uns eine fremde Welt. Eine ganz andere Geschichtsepoche. Auch wenn wir in der Schule vielleicht von den Babyloniern, den Persern oder von Alexander den Großen gelernt haben, irgendwo ist dazwischen so eine Zeitspanne, dass wir sagen, na, hat für uns keine Bedeutung mehr. Aber wir werden staunen im Laufe des Tages, wie gerade diese Epochen damals auch mit unserer Zeit in ganz enger Verbindung stehen. Wie die Parallelitäten zwischen dem Damals und dem Heute sehr groß sind. Und deshalb finde ich, dass dieses Buch so zeitnah und so unglaublich auch interessant ist. Ich möchte mit einem Vers aus dem letzten Kapitel des Buches beginnen, aus dem 12. Kapitel. Dort heißt es in Vers 4, und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Und das wünsche ich uns heute. Das ist auch der Grund, dass ich es so wichtig finde, dass wir uns gerade mit diesem Buch Daniel beschäftigen. Aber wir müssen uns auch mit sehr viel Respekt an dieses Buch heranwagen. Wir können es nicht wie einen Roman lesen, sondern wir müssen es wirklich studieren und hören und hören, was Gott uns durch dieses Buch sagen möchte. Das gilt ganz besonders für den zweiten Teil des Buches Daniels. Damit werden wir uns am Nachmittag dann beschäftigen. Das Buch besteht ja aus zwei Abschnitten. Der erste Abschnitt, das sind die Kapitel 1 bis 6, die so etwas wie ein biografischer Teil sind und uns einen historischen Einblick in diese Zeit geben, in das Leben und die Zeit des Daniels. Man nennt diesen Abschnitt auch die Daniel-Berichte. Der zweite Abschnitt, das sind die Kapitel 7 bis 12, das nennt man die Daniel-Gesichte. Also Daniel-Geschichte und Daniel-Gesichte. Der zweite Teil, das sind prophetische Einblicke, die Daniel damals bekam und die weit über seine Zeit hinausgehen. Und das werden wir noch sehen. Wir werden sehen, dass viele von diesen prophetischen Ankündigungen, die Daniel da in diesem zweiten Teil bekommen hat, für uns im 21. Jahrhundert schon längst erfüllt sind. Und das finde ich das Spannende und das Interessante auch daran, weil wir sehen, wie Gott wirklich arbeitet in der Zeit, in der Geschichte. Wir sprechen davon, wir nennen das erfüllte Prophetie. Vieles von dem, was Daniel da schreibt, ist erfüllte Prophetie. Und das ist wunderbar zu sehen, weil wir es geschichtlich belegen können. Aber es ist genauso interessant, dass es auch noch sehr viele Dinge dort gibt, die wir als nicht erfüllte Prophetie einstufen müssen. Und auch das ist für uns interessant. Vieles ist erfüllte Prophetie, manches ist nicht erfüllte Prophetie. Und es ist so, als würde Gott uns erlauben, einen kurzen Augenblick über seine Schulter blicken zu dürfen, in seinen Plan, in seinen Terminkalender, so möchte ich es einmal sagen, seinen Terminkalender für diese Welt. Ich sage deshalb einen kleinen, weil Gott uns vieles auch nicht sagen möchte. Und das ist gut so. Wir würden uns wahrscheinlich fürchten, wenn wir alles genau wüssten. Und deshalb müssen wir uns auch hüten davor, dass wir dieses Buch nicht wie ein Orakelbuch verwenden, was leider sehr oft gemacht wird. Dass man anfängt zu spekulieren, was könnte das sein und wie könnte das sein. Also davor warne ich euch gleich und das werde ich auch nicht tun, das möchte ich auch nicht tun, ich möchte mich nicht auf Spekulationen einlassen. Dort, wo wir zugeben müssen, wissen wir nicht, dann lassen wir es auch so stehen. Vieles, was wir nicht erklären können, lassen wir einfach so stehen. Die eigentliche und wichtigste Botschaft des Buches sind nicht diese prophetischen Aussagen, sondern eigentlich etwas ganz anderes. Wenn in diesen vielen Abschnitten es auch von mächtigen Königen die Rede ist, von Königen, die so scheinbar unbeschränkte Macht haben wie Nebukadnezar, dann ist die Hauptperson doch Gott selbst. Bereits in den ersten Versen des ersten Kapitels wird dies deutlich. Weder das Rad der Zeit noch die militärische Übermacht der Babylonier war die Ursache, dass dieses kleine Land Juda erobert wurde und der König und viele davon in Gefangenschaft gerieten, sondern in Vers 2 heißt es, Gott gab sie dem Nebukadnezar in seine Hand. Und das ist die Botschaft. Gott ist der Akteur. Wenn wir das ganze Buch Daniel mit einem Satz zusammenfassen wollen, Gott ist es, der lenkt und regiert. Nichts geschieht, was nicht Gott zulässt und verordnet. Die Welt geht nicht unter, weil die Mächtigen am Drücker der Atombombe sitzen. Und so wie Gott die Geschichte der Menschheit in seiner Hand hält, so denke ich, so hält er auch unsere eigene Lebensgeschichte in der Hand. Und das ist die Botschaft dieses Buches. Ja, so weit einmal zur Einleitung. Und jetzt darf ich euch einladen zu einer spannenden und faszinierenden Zeitreise in die Vergangenheit. So wie in diesem Film, den vielleicht einige kennen, Zurück in die Zukunft, wollen wir in eine Zeitmaschine einsteigen und das Rad der Zeit um circa 2600 Jahre zurückdrehen. In eine Zeit, die weit von uns entfernt ist und doch, wie wir sehen werden, unserer Zeit sehr ähnlich ist. Wir befinden uns im Jahr 605 vor Christus. Wenn ich diese Jahreszahlen sage, dann müssen wir immer daran denken, dass ja die Geschichte eingeteilt wird mit dem Jahre Null. Das ist also die angenommene Geburtsjahr Christi. Und alles, was zurückgeht, und in diesem Zeitraum befinden wir uns ja zum Großteil, ist wie bei einem Thermometer, das wird immer zurückgezählt. Ja? Also wir beginnen mit 605 vor Christus und bewegen uns jetzt immer weiter zum Jahr Null hin. Von 605 zu 0. Nur zur Orientierung. 605, ein Jahr voller dramatischer weltpolitischer Veränderungen. Im Frühsommer führt der junge babylonische Kronprinz Nebukadnezar ein gut ausgebildetes Heer in eine Schlacht gegen die bisher ungeschlagenen und ja, Weltmacht damals der Ägypter nahe der Stadt Karkemisch. Und obwohl die Ägypter zahlenmäßig weit überlegen waren, schlägt Nebukadnezar diese ägyptische Armee vernichtend. Und damit geht die Vorherrschaft von den Ägyptern an die Babylonier über. Und damit beginnt unsere Geschichte. Babylon ist die neue Weltmacht. Im selben Jahr, als Nebukadnezar diesen Feldzug zieht, stirbt sein Vater Nabopolassar und Nebukadnezar wird zum König von Babylon erklärt und damit zum mächtigsten Herrscher des damaligen Nahen Ostens. Und das Erste, was Nebukadnezar macht, hier haben wir mal einen Überblick über das Reich, das damals Nebukadnezar beherrschte. Beginnt ganz in der heutigen Türkei und geht weit hinüber bis fast nach Indien. Ein riesiges Reich, für damalige Begriffe ein Weltreich, fast die ganze Welt. Und das Erste, was Nebukadnezar macht, ist das, was jeder siegreiche Herrscher tut. Er bestraft jene, die in der Vergangenheit mit seinen Gegnern liiert waren, verbündet waren. Und dazu zählte auch dieses kleine Land Juda. Dieses kleine Land Juda, ja, da sehen wir Israel, dieser kleine Teil, dieses kleine Land. Und mitten hinein in diese Ereignisse führt uns das erste Kapitel des Buches Daniels. Das heißt, es im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und wie ein Sturm zieht seine Armee über die Länder und besetzt Land und Stadt. Und ja, wir können uns das so vorstellen, an jeder Straßenecke patrouillieren plötzlich babylonische Soldaten. Hausdurchsuchungen, Plünderungen ist ganz an die Tagesordnung. Der Tempel wird geplündert. Die ganzen Schätze, die ganzen heiligen Gegenstände, die sich im jüdischen Tempel befanden, nimmt er mit und bringt sie in die Schatzkammer in Babylon. Aber es kommt noch schlimmer. Nebukadnezar befiehlt nämlich seinen Befehlshabern, aus den Leuten junge Menschen zu suchen, Söhne adeliger Herkunft, gut aussehende, stramme Burschen, um sie nach Babylon an den Hof zu bringen. Es beginnt das, was wir aus der Geschichte wissen, die babylonische Gefangenschaft der Vieler. Aber dies war in der damaligen Zeit durchaus üblich, dass das die Herrscher gemacht haben, dass sie also Leute fremder Nationalitäten zu sich an den Hof genommen haben, als Leibwächter, als Mundschenke, als Köche, kurz Dienerschaft, alles was eben dazu ist, weil sie wussten, auf die ist eher Verlass, vor denen brauchen sie sich nicht fürchten vor irgendeinem Attentat, als würden sie eigene Leute in ihren Dienst stellen. Also es war ganz normal. Aber auch für sie war es ja gut, denn je jünger die sind, umso besser, umso schneller können sie integriert werden, umso schneller werden sie in diese Aufgaben hereingenommen. Und jetzt ist es in diesem ersten Buch so, wie in einem Film, die Kamera schwenkt plötzlich und richtet den Blick auf vier junge Männer. Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Diese vier jungen Burschen sind die mitgenommen werden und an den Hof des Königs Nebukadnezar kommen. Alle vier sind höchstens so zwischen 14 und 15 Jahre alt, also noch sehr jung, und werden über Nacht aus diesem geschützten Umfeld ihrer eigenen Familien weggeholt und nach Babylon verschleppt, wo sie sich plötzlich in einer völlig fremden und andersartigen Welt wiederfinden. Gleich so ein kleiner Nebengedanke. Migration ist also nicht ein Phänomen unserer Zeit, sondern das hat es damals auch schon gegeben, wenn es auch sich damals um eine gewaltsame Migration gehandelt hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist nicht heute auch das, was die Leute tun, eigentlich eine gewaltsame Migration, wenn wir bedenken, dass sie aufgrund von unmenschlichen Zuständen zur Flucht gezwungen werden. Und damit sind wir eigentlich schon beim ersten wichtigen Grundthema dieses Buches. Wie lebt man denn dann in einer den eigenen kulturellen, aber besonders Glaubensinhalten fremden, sogar feindlichen Welt, ohne seine Überzeugungen zu verleugnen und zu verlieren? Und das betrifft nicht nur die Flüchtlinge, mit denen wir es zu tun haben, aus Syrien oder aus dem Irak. Das betrifft eigentlich auch uns. Das betrifft auch uns Gläubige. Wie leben wir unseren Glauben in der täglichen Begegnung mit dieser Welt? Und da kommen wir eigentlich zum zweiten Hauptthema. Auch wir leben eigentlich in dieser Auseinandersetzung zweier Welten. Das sagt die Bibel ganz klar. Jesus hat gesagt, ihr seid zwar in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Und das ist auch dieses Grundthema des Buches Daniels. Es gibt zwei Welten und wir befinden uns irgendwo in der Spannung dieser zwei Welten. Bereits in dem ersten Kapitel wird gezeigt, dass zu allen Zeiten zwei Reiche gegenüberstehen. Das Reich dieser Welt und das Reich Gottes. Und Babylon wird in der Bibel sehr oft als ein Symbol für diese Welt genommen. In euren Skripten findet ihr einige Dinge, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Das ist sozusagen so eine Hintergrundinformation. Vielleicht nur so viel. Babylon war für die damalige Zeit eine außergewöhnlich moderne und aufgeschlossene Zivilisation. die sich eigentlich im Wesentlichen nicht sehr von unserer heutigen unterscheidet. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich von Mathematik oder Astronomie war unglaublich fortschrittlich, damals schon. Ihre Lehre von der Astronomie, die sich natürlich damals dann sehr stark in Astrologie auch umgewandelt hat, gilt eigentlich für uns heute noch. Wenn wir heute von Sternzeichen sprechen, unter denen jemand geboren ist, dann ist vielen nicht bewusst, dass es eigentlich aus der Zeit der Babylonier stammt. Dass nämlich sie den Monaten Sternzeichen zugeordnet haben während des Jahres. Ja, und diese vier Männer, die da jetzt verschleppt werden, für sie war natürlich alles überwältigend. Also wir können uns vorstellen, wie so mancher Jugendliche heute in diesem Alter darauf reagieren würde, wenn er jetzt so in eine ganz neue Welt hineingestoßen würde. Es gab für sie unglaubliche neue Perspektiven in diesem Land. Nicht nur, dass ihnen jetzt eine kostenlose Ausbildung in einer der besten Universitäten, die es damals gegeben hat, bei freier Unterkunft im Palast des Königs angeboten wurde, sondern auch ein verlockendes Angebot, dass sie später einen wirklich guten Posten irgendwo am Hof des Königs haben würden. Aber es gab ein paar Voraussetzungen dafür. Und diese Voraussetzungen sind auch wieder sehr interessant. Erstens einmal, sie mussten die offizielle Sprache der Chaldäer, also der Babylonier, lernen. Sie mussten die Sprache lernen. Das, was wir heute von unseren Asylanten, von denen, die zu uns kommen, auch als Priorität verlangen, ihr müsst die Sprache lernen. Das zweite ist, sie mussten ihre ursprünglichen Namen abgeben und ihre ursprünglichen Namen wurden mit landesüblichen Namen ausgetauscht. Der aramäische Name Daniel bedeutet so viel, Gott ist mein Herr, wurde ausgetauscht mit dem Namen Prinz des Gottes Bel. Bel war einer der vielen Götter, die es im damaligen Babylon gab. Hanania, das war der zweite Bursche, der Herr ist gnädig, der wurde umgetauft in den Namen Schadrach. Michael, ich gehöre Gott, der wurde zum Meschach. Wir müssen uns diese Namen nämlich merken, weil sehr oft jetzt dann nur mehr diese Namen genannt werden. Belshazzar war der Name für Daniel, Schadrach, Meschach und Abednego. Abednego heißt Diener des Gottes Nebo. Das sind diese Namen. Also ihre Namen wurden ausgetauscht. Und sie mussten ihre Lebensgewohnheiten ändern. Also sie bekamen neue Kleidung, Aussehen und auch die Ernährungsgewohnheiten wurden verändert. Der König bestimmte, so heißt es in Kapitel 1, Vers 5, der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise, von dem Wein, den er selbst trank. Ja, wenn wir sagen, das war ja sehr nett von ihm. Ne? Vielleicht war die Küche bei ihm viel besser als zu Hause bei der Mama. Aber vergessen wir nicht, dass für einen Juden es ganz strenge Speisevorschriften gegeben hat. Und das war ein riesiges Problem. Es hat irgendwas mit Integration zu tun auch. Ne? Integration. Wir nennen es ja Integration. Wir wünschen uns ja auch, dass die Menschen, die zu uns kommen, hier in Österreich, ja, Österreicher werden, bis zu einem gewissen Grad. Und je länger sie bei uns sind, je positiver sie sich einordnen können, desto besser kommen wir mit ihnen zurecht. Integration ist auch keine Erfindung unseres Jahrhunderts, wie wir sehen. Und doch steckt dahinter, was Nebukadnezar macht, eine, ich sage es jetzt einmal englisch, eine hidden agenda, eine versteckte Agenda, eine Absicht, ein Plan. Nebukadnezar war nämlich ein durchaus cleverer Mann, ein sehr weiser und auch fortschrittlicher Herrscher. Und er wusste, vereinheitlichen und gleichmachen ist der beste Weg zu einer friedlichen Koexistenz. Wir kommen dann in Kapitel 3 ja noch einmal auf dieses zurück. Und langsam aber sicher wollte Nebukadnezar die ureigene Identität dieser vier Männer, dieser vier Jugendlichen auslöschen und durch eine neue Identität ersetzen. Schrittweise würde er die Werte, die für diese jungen Männer wichtig waren, aufweichen und durch die Werte der eigenen Gesellschaft ersetzen und austauschen. Also so quasi, ihr seid jetzt keine Israeliten mehr, ihr seid jetzt Babylonier. Vergesst euer Volk, vergesst, wo ihr herkommt, wir sind jetzt euer neues Zuhause. Weg mit euren alten Anschauungen, weg auch mit eurem Gott, betet unsere Götter an, sie sind viel moderner. Gerhard Meyer, einer der feinsten Kommentatoren zum Buch Daniel, der hat es folgendermaßen ausgedrückt: Vielleicht mischte man die goldene Jugend Babels mit diesen adeligen jungen Juden, um letztere noch vollständiger zu Babyloniern zu machen. Welche Karriere bot sich da an? Welche Verlockung, Herkunft und Glauben zu vergessen? Immer wieder haben Herrscher der Weltgeschichte ähnliche Verfahren angewandt, um die Masse ihrer Länder zu romanisieren, französisieren, ariieren, russifizieren, arabisieren. Das sind schon kleine Modelle des antichristlichen Weltherrschers, der alles zur Einheit verschmelzen will. Und tatsächlich, in so einem Art Dreijahresprogramm wurden sie systematisch mit dem akademischen, philosophischen und religiösen Gedankengut einer babylonischen Zivilisation, einer gottlosen Zivilisation infiltriert. Und langsam, schleichend, so angenehm verpackt in Argumenten, die gut klingen, die überzeugen, begleitet auch mit allen Annehmlichkeiten, die möglich sind, wurde ihnen eingeredet, dass die heidnischen Philosophien und die evolutionären Theorien babylonischer Schule im Gegensatz zu dem, was sie bisher geglaubt haben, das Wahre ist. Hat es funktioniert? Nein, es hat nicht funktioniert. Und ich sage, Integration auf dem Boden unterschiedlicher religiöser Prägungen wird nie funktionieren. Es wird auch in unserer Zeit nicht funktionieren. Das sage ich ganz bewusst, weil wenn jemand wirklich eine tiefe religiöse Überzeugung hat, und egal, ob das jetzt ein Moslem ist oder ob das ein Christ ist oder was er ist, wenn er selbst eine tiefe religiöse Überzeugung hat, wird er sich nicht in dieser Beziehung integrieren lassen, denn sonst würde nämlich seine eigene Religion eine verwässerte Religion werden. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein muslimischer Glaube, dass der Islam plötzlich christliche Merkmale annimmt, dann ist er nicht mehr der Islam. Und genauso wäre es auch umgekehrt. Und ich denke, das ist so ein ganz wesentlicher Bezug, den wir aus dem Buch Daniel eigentlich schon erfahren. Integration hat seine Grenzen. Und dort stoßt sie an ihren Grenzen und dort wird es nicht funktionieren, wo es um religiöse Grundwerte geht. Daniel jedenfalls, von ihm heißt es, aber Daniel, in Vers 8, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wolle. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Daniels babylonischen Herren konnten in seinem Leben vieles ändern. Sie konnten ihm seine Heimat nehmen, eine neue Diät vorschreiben, sogar seinen Namen ändern. Aber was sie nicht konnten, sie konnten nicht wirklich sein Inneres, wir würden sagen sein Herz, das konnten sie nicht verändern. Da war er standhaft. Was wir uns im Herzen vornehmen, ist das, was wir sind, und niemand kann es ändern. Denn wenn es geändert wird, dann verlieren wir unsere Identität. Festzubleiben auf schwankendem Boden, das ist eine wesentliche Entscheidung, die uns immer wieder vorgelegt wird. Ja, und aus dem Abschnitt wird klar, Gott würdigt Daniels Entscheidung. Zunächst schlägt Daniel ja dem Kämmerer ein Deal vor. Es heißt dort, lasst uns 10 Tage lang unsere Speisen selbst bestimmen. Wenn wir in dieser Zeit zu viel abnehmen oder zu viel Speck ansetzen, kannst du uns danach die königliche Kost geben. Das war eine riskante Bitte, die Daniel an den Kämmerer aussprach. Nicht nur für Daniel, sondern auch für den Kämmerer, wie wir wissen. Sollte nämlich dieser Versuch misslingen, sollte der Kämmerer dem zustimmen und es würde nicht funktionieren, könnte es beiden den Kopf kosten. Aber Daniel stellt sein Vertrauen auf Gott, auf den öffentlichen Prüfstand und überlässt den Ausgang dieses Versuchs Gott. Und in Vers 9 heißt es, und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt war. Und wieder sehen wir eigentlich hier, Gott spielt hier die Hauptrolle. Gott hat die Fäden auch hier in dieser Situation in der Hand. Und Daniel lässt keinen Zweifel zu. Gott bewirkte, dass die 4 nach den 10 Tagen, heißt es, schöner und kräftiger aussahen als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Gott belohnt ihre Entscheidung und ihr Vertrauen. Ist jetzt kein Slogan für vegetarische Ernährung, obwohl ein Vegetarier deshalb schöner und kräftiger aussieht. Aber verstehen wir das Prinzip, das dahinter steckt. Und Gott tat noch ein weiteres, ein wesentliches. In Vers 17 heißt es, und Gott gab diesen vier jungen Leuten Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Nun, auch das müssen wir richtig einordnen. Alle Jugendlichen an diesem königlichen College absolvierten dasselbe Programm. Alle waren so von ihrem Land die Crème de la Crème an Intelligenz, und ich bin überzeugt, Daniel und seine drei Freunde hatten den anderen Jugendlichen da nichts voraus. Das Problem ist ein anderes. Säkuläre Ausbildung, so möchte ich einmal sagen, so exzellent sie auch sein kann, die haben eine wissenschaftliche Dimension, aber keine geistliche Dimension. Säkuläre Ausbildung kann einem beibringen, wie man zum Beispiel ein großes Gebäude baut, aber nicht, wie dieses Gebäude dann auch wirklich zum Guten verwendet werden kann. Säkuläre Erziehung kann uns beibringen, wie wir unseren Körper gesünder machen können, aber sie kann uns nicht beibringen, wie wir in diesem Körper auch leben sollen. Säkuläre Wissenschaft vermittelt uns den Kopf, stopft uns den Kopf mit Fakten voll, aber sie kann uns nicht beibringen, wie wir diese Fakten auch wirklich zum Wohle anderer Menschen einsetzen können. Was ihr Wissen über Mathematik, Astronomie, Landwirtschaft oder babylonisches Recht betraf, da wussten Daniel und seine vier Freunde nicht mehr als die anderen Jugendlichen auch. Und wahrscheinlich zitterten sie vor Prüfungen genauso wie die anderen auch. Aber Gott segnete den Daniel, den Hanania, den Michael und den Asaria mit Gaben, die ihnen nicht einmal die besten Professoren Babylons geben konnten, nämlich Einsicht, Weisheit und geistliches Unterscheidungsvermögen. Und das blieb nicht unbemerkt. In Vers 20 heißt es, der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel erhielt noch eine weitere Gabe. Er verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und das wird uns dann in Kapitel 2 so auf eindrucksvolle Weise bestätigt. Kapitel 2 beginnt im zweiten Jahr seiner Herrschaft des Königs Nebukadnezar. Hier haben wir mal einen kurzen historischen Überblick über diese Zeit. Wir haben gesagt, 605 vor Christus wurde Nebukadnezar zum König. Dann sehen wir 603, da sind wir dann schon im zweiten Kapitel, da ist dieser Traum des Nebukadnezar, um den es jetzt hier geht. Im zweiten Jahr des Herrschafts des Nebukadnezar, es ist zwar nur so ein Detail am Rande, die Jahreszahlen, die Zähljahren, wann ein König begonnen hat, wurde immer mit Null berechnet. Also das erste Jahr war praktisch das Jahr Null. Also wir befinden uns eigentlich im dritten Jahr. Wir können sagen, es war ungefähr das Jahr 603 vor Christus. 3 Jahre hatten diese Männer bereits eine Ausbildung am Hof des Königs. Daniel war wahrscheinlich inzwischen so 18 Jahre alt. Bis jetzt war er noch nicht vor dem König gewesen. Der König hatte ihn bis jetzt noch nicht kennengelernt. Und eines Nachts, so wird uns berichtet, hat Nebukadnezar einen Traum. Und dieser Traum, der hat ihn sehr erschreckt. Träume haben ja immer so etwas Unheimliches und Mystisches an sich. Und Nebukadnezar lässt jetzt alle seine Zeichendeuter, Weisen und Wahrsager rufen und die sollen ihm diesen Traum auslegen. In Vers 3 heißt es, Nebukadnezar sagt zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum auf sich hat. Die Zeichendeuter, Wahrsager, Astrologen, die gehörten in Babylon zur Kaste der Priester. Das war eine Priesterschaft, also eine religiöse Führerschaft im Staat. Sie waren wirklich Autoritäten. Der König richtete sich nach der Weisung dieser Propheten oder dieser Priester. Sie hatten einen ganz großen Einfluss immer auf einen König. Sie waren Experten. Und sie waren tatsächlich Experten. Wahrscheinlich hat man über die Jahrhunderte damals schon so typische Traumbilder erforscht und beobachtet und dann immer gesehen, aufgeschrieben, was die Folge von so einem Traum war. Und daraus sind dann diese Traumdeutungen entstanden. Traumbücher. Traumbücher, die es heute noch gibt. Diese babylonischen Traumbücher werden heute noch verwendet. Natürlich wird da sehr viel Unfug auch damit getrieben. Jedenfalls, sie kamen, aber sie konnten diese Träume nicht auslegen. Sie sagten zuerst zu ihm in Vers 4, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Das war nicht so einfach, denn wir wissen nicht, ob Nebukadnezar den Traum nur vergessen hatte oder ob er ihn absichtlich ihnen nicht gesagt hat. Jedenfalls weigert er sich, ihnen den Traum zu erzählen. Und seine Antwort ist eine zweifache. Erstens in Vers 5 eine Drohung. Werdet ihr mir den Traum nicht deuten, so lasse ich euch in Stücke hauen. Und zweitens eine Belohnung in Vers 6. Könnt ihr ihn mir aber sagen, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Als Nebukadnezar sich zum zweiten Mal weigert, seinen Traum zu erzählen, da geben die Magier eine ganz bemerkenswerte Antwort. In Vers 10, lest das einmal, da sagen sie nämlich, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch, und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Wie recht sie eigentlich hatten, nicht? Hier ist die Grenze der menschlichen Einsicht und Fähigkeit da. Und kein noch so guter Psychologe kann in das Innerste eines Menschen blicken. Letztlich kann er nur raten. Und deshalb stellen, sagt man auch, Psychologen so viele Fragen. Aber es ist erstaunlich, dass die Priester klar zugeben, dass ihre eigene menschliche Fähigkeit selbst unter vielleicht zur Hilfenahme dämonischer Kräfte begrenzt ist. Und das ist der große Unterschied. Der große Unterschied ist, dass der Teufel zwar Ereignisse vorhersehen kann, aber er kann sie nicht herbeiführen. Der Teufel kann Gottes Plan erkennen, aber er kann Gottes Pläne erst wissen, nachdem Gott sie der unsichtbaren Welt mitteilt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Macht des Bösen und der Macht Gottes. Und deshalb sprechen wir ja auch von der Macht des Bösen, aber von der Allmacht Gottes. Und das ist ein großer Unterschied. Das haben wir schon in der Bibel sehr oft gesehen. Denken wir nur an die ägyptischen Priester am Hofe des Pharaos, als Aaron den Stab hinwirft und daraus eine Schlange wird. Dann taten die Zauberer ja genau dasselbe. Auch sie warfen den Stab hin und es wurde eine Schlange daraus. Aber die Schlange Aarons fraß die Schlangen der Priester auf. Auch die Frösche konnten sie herbeirufen, aber was sie nicht konnten, sie konnten die Frösche nicht wieder beseitigen. Das konnte nur Aaron und Mose mit Gottes Hilfe. Ja, die Unfähigkeit der Wahrsager, das hatte fatale Konsequenzen. Der König entlässt sie nicht nur aus seinem Dienst, sondern will sich ihrer auch entledigen. Das war damals ein Prozess, wie man im babylonischen Sozialsystem dann kein Pensionsproblem hatte, indem man einfach sich ihrer erledigte. Und damit sich die Weisen tatsächlich in Teufelsküche befanden, befiehlt Nebukadnezar in seinem Zorn und in seiner Unfähigkeit, seine hochbezahlten Berater einfach töten zu lassen. Und an dieser Stelle schwenkt jetzt diese Kamera wieder von Nebukadnezar weg, hin zu Daniel und seinen Gefährten. Denn auch sie hören von diesem Urteil des Königs und sind darum betroffen, aufgrund des Textes geht es hervor, auch sie sollen getötet werden, obwohl sie nicht einmal wussten, um was es eigentlich geht. Und deshalb geht Daniel zu dem Obersten der Leibwachte, der vielleicht für die Exekution der Männer schon zuständig war. Und wie es Daniel gelang, überhaupt an diesen Mann heranzukommen, wird uns nicht gesagt. Wir erfahren auch nicht, wie Daniel sich dann Zutritt zum König verschafft. Und wieso der König zum Erstaunen aller Beteiligten auf Daniels Bitte die Exekution dann aufschiebt. Aber auch darin sehen wir eigentlich wieder, wie Gott hier auch in dieser Dramatik seine Hand im Spiel hat. Gott bestätigt Daniel die Bedeutung seines Namens so auf eindrucksvolle Weise. Gott ist es, der mir Recht verschafft. Und schon die Begründung, mit der Daniel dem König um eine Frist bittet, ist erstaunlich. Nämlich er sagt, damit ich dem König die richtige Deutung sagen kann. Obwohl Daniel auch nicht die geringste Ahnung hatte, was der König eigentlich im Traum gesehen hatte, war er tief davon überzeugt, dass Gott ihm diesen Traum und die Deutung auslegen könnte. Daniel rechnete also fest mit Gott. Und damit kommen wir zu einem entscheidenden Punkt in dieser ganzen Auseinandersetzung. Was tat Daniel als nächstes? In Vers 17 heißt es, Kapitel 2, Vers 17, und Daniel ging heim und teilte seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaria mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Daniel trägt diese Last nicht alleine, sondern er vertraut sich seinen drei Schabar, also seinen drei Gefährten an und bittet sie, mit ihm zu beten. Also ein ganz wichtiger Satz. Wenn wir irgendwo vor einem Problem stehen, dann ist es immer gut, Freunde zu haben, die mit einem dann mit im Gebet stehen und sagen, Herr, was ist jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Und die Frage ist, haben wir dann auch diese Gebetsunterstützung, die wir einfach dann brauchen? Und da wurde Daniel dieses Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart, heißt es in Vers 19. Gerhard Meyer, der schreibt dazu, ja, es ist die Rede ja von einem Gesicht. Es ist nicht die Rede von einem Traum, sondern von einem Gesicht. Und er schreibt dazu, jedenfalls ist im Zusammenhang nirgends von Schlaf die Rede. Im Gegenteil, man kann vermuten, dass Daniel zusammen mit seinen Freunden die Nacht hindurch gebetet, vielleicht sogar gefastet hat. Ein Gesicht ist das, was der schauende Mensch erblickt, der Gegenstand des Schauens, der Vorhang zwischen himmlischen und irdischen fällt bei diesem Vorgang. Die transzendente Welt, das heißt die übersinnliche, bietet sich dem inneren Auge dar. Im Zusammenhang mit einer solchen Schauung können dann durchaus auch Stimmen gehört werden. Und was Daniel hier tat, das sollte eigentlich auch für uns irgendwie richtungweisend sein. Wir haben auch schon sicher festgestellt, dass Gott uns manchmal Träume oder prophetische Eingaben gibt. Wir hören das immer wieder auch, dass Leute sagen. Und ich denke, das ist durchaus möglich. Es ist meines Erachtens, es gehört zum Wirken des Heiligen Geistes, dass er gerade heute diese Fähigkeit, die über viele Jahrhunderte irgendwo in der Kirchengeschichte verdrängt wurde, in vielen Gemeinden wieder neu belebt und dass die wieder neu entdeckt werden. Paulus fordert uns ja auch dazu auf, im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, wo er sagt, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Gleichzeitig liegt eine große Gefahr darin. Die große Gefahr nämlich darin der absoluten Unfehlbarkeit. Die Aussage, Gott hat mir gesagt, das hat so einen gefährlichen Nachhall. Denn wer kann dem noch widersprechen dann? Und ich denke, auch hier können wir von Daniel lernen. Denn Daniel sagte das nicht. Er ging zu seinen Gefährten, teilte es ihnen mit und bat sie doch mit ihm zusammen, auch jetzt wirklich Klarheit zu gewinnen, ob diese Interpretation dieses Traumes, den der Nebukadnezar hatte, stimmt. Vers 18, Daniel teilte seinen Gefährten nicht nur die Situation mit, sie beteten auch gemeinsam. Und ich bin überzeugt, dass er ihnen am nächsten Morgen auch dieses Bild, das er gesehen hat, mitteilte. Und was Daniel das als nächstes tat, ist ebenfalls einfach ein großes Beispiel seiner Gottverbundenheit. Er läuft nicht sofort zum König mit seiner gefundenen Erklärung, sondern er wendet sich zuerst an Gott, dem er dankt. Es ist überwältigend, mit welcher Reife eigentlich, wenn man denkt, dieser 17-, 18-jährige Bursche in seiner Gottverbundenheit da in diesem fremden Land lebt. Und was er da in seinem Gebet zum Ausdruck bringt, das ist, würde ich sagen, programmatisch für das ganze weitere Buch Daniel. In Vers 20, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Und damit unterstreicht es eigentlich das, was wir bisher schon gesagt haben. Gott ist es, der Geschichte schreibt. Ich würde sagen, die Geschichte ist eigentlich ein ganz fundamentaler Gottesbeweis. In dem die Geschichte abläuft, sehen wir, dass das nicht zufällig ist, sondern dass hier ein Plan dahinter steckt. Er ist es, der die Fäden in der Hand hält und niemand kann ihm diese Fäden entreißen. Und noch eines, die Zukunft der Geschichte, und das gilt auch für unser eigenes Leben, so dunkel es auch sein mag, Gott kennt sie und Gott kann sie uns auch offenbaren. Und Daniel war sich dessen bewusst. Als der König ihn nämlich fragt, bist du es, der mir diesen Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtut? Vers 26, Kapitel 2, das antwortete Daniel, das Geheimnis, nach dem der König fragt, der vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in zukünftigen Zeiten geschehen soll. Ja, Daniel spricht hier von Gott als dem Gott des Himmels. Warum tat er das? Das war nämlich das, was dieser Nebukadnezar verstand, für den Gott oder Götter im Himmel sind. Und deshalb verwendete er ja nicht den hebräischen Namen Jahwe, sondern er sagte, ja, Gott, der im Himmel ist, das ist der Gott, wo du meinst, dass so viele andere sitzen. Er offenbart die Geheimnisse, das heißt, er teilt sie den Menschen mit. Und was Gott dann dem Nebukadnezar, dem mächtigen König des großen babylonischen Weltreiches, mitteilte, das erklärt ihn dann Daniel. Nämlich das, was in zukünftigen Tagen geschehen soll. Genau gesetzt heißt es eigentlich, was am Ende der Tage geschehen soll. Betonung liegt auf was und nicht wann es geschehen soll. Aber damit werden wir uns ja später nochmal beschäftigen mit dieser Frage. Daniel beginnt also nun den Traum dem König zu erzählen. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde. Vers 31. Und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen soll. Und dann erinnert Daniel den König an einem gewaltigen Standbild, das er in diesem seinem Traum sah. Vergessen wir nicht, Nebukadnezar hat es entweder selbst vergessen oder er hat es niemandem gesagt. Niemand wusste es. Daniel sagte es ihm. Du König hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Da sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt erfüllte. Das ist der Traum. Nun wollen wir dir die Deutung vor dem König sagen. Wir wollen uns jetzt nicht allzu lange mit dieser historischen Auslegung der einzelnen Teile der Statue aufhalten. Daniel tut es ja auch nicht. Aus einem sehr logischen Grund. Wir werden nämlich in den späteren Kapiteln noch sehen, dass wir wieder auf dieses gleiche Bild zurückkommen. Was der König hier und wir eigentlich erfahren, ist so etwas wie eine Blaupause von der Geschichte der Menschheit. Eine grobe Kopie, ein Umriss von einem Plan. Und Daniel beginnt auch diese Auslegung des Traumes sehr feinfühlig. Er war sehr diplomatisch. Er streut dem König Rosen. Vers 37 sagt er, du König bist ein König aller Könige. Und dann etwas später sagt er, du bist das goldene Haupt. Das war ein sehr kluger Schritt, denn es verlangte sehr viel Mut, ihm diese Auslegung zu sagen. Das erste war nicht schwierig, ihm zu sagen, du bist das goldene Haupt, du bist ein großer Herrscher, du bist der König aller Könige. Aber es war schon wesentlich schwieriger, ihm zu sagen, was als nächstes kommt, nämlich dass nach ihm ein anderes Königreich kommen würde und dass dieses Königreich zwar weniger sein würde, aber welches das ist, das wusste weder Daniel noch Nebukadnezar. Auch wir wollen es momentan noch nicht so sagen. Wir kommen dann im Kapitel 7 ja nochmal auf dieses zurück. Das babylonische Reich, das ist das Einzige. Und das Letzte, das konnte er ihm auch sagen. Ja, interessant ist, dass die Werte der Elemente, also der Metalle, abnehmen. Ja? Gold, Silber, Kupfer, Eisen, zum Schluss Eisen und Ton, also etwas sehr Weiches. Was bedeutet das? Warum sollte das so sein? Ich denke, es bedeutet, dass die Wertigkeit der Reiche, die folgen, auch abnehmen, immer weniger werden. Oder anders ausgedrückt, dass die Theorie, die ein gewisser Immanuel Kant oder ein Georg Friedrich Hegel aufgestellt haben, nämlich die Theorie der moralischen Evolution oder anders ausgedrückt, dass die Menschheit sich im Laufe ihrer Geschichte mehr und mehr zum Guten entwickelt, nicht stimmt. Das kann es nicht stimmen. Mit anderen Worten, die Menschen werden im Laufe der geschichtlichen Epochen nicht immer vernünftiger, humaner oder anständiger, so dass die Welt immer schöner und besser und gerechter wird und moralisch reiner wird und sich so Schritt für Schritt zum Reich Gottes hin entwickeln. Das stimmt nicht. Manche sagen, naja, in der früheren Zeit hat es Kannibalismus gegeben und in der Antike Sklaverei. In der heutigen Gesellschaft gibt es das nicht mehr. Das stimmt nicht. Es hat nur andere Gesichter bekommen. Wir möchten es gerne glauben, dass die Menschheit aus der Geschichte lernt und sich immer höher entwickelt und so die Welt im Laufe der Zeit sich zu irgendeinem paradiesischen Zustand hin entwickelt. Aber die Bibel lehrt uns doch etwas anderes. Daniels Auslegung von der Geschichte der Menschheit ist nicht ein krankhafter Pessimismus, sondern Realität, die zeigt, dass letztlich der Weg aller menschlichen politischen Ordnung wie in eine Spirale nach unten führt. Wir schaffen es zwar immer mehr, unser Wissen und technischen Fortschritt zu erhöhen und die Macht über die Natur, aber moralische Werte, die Achtung vor dem menschlichen Leben, seine Ansprüche auf Gleichheit und Gerechtigkeit, das opfern wir sehr oft auf dem Altar der Gier und des Egoismus. Aber das ist ja nicht das Ende. Und das ist das, was Daniel dem König auch sagen muss. Und das ist das eher Gefährliche, das er ihm jetzt sagen wird. Denn da ist dieser geheimnisvolle Stein, den Nebukadnezar in seinem Traum sah, der Stein, der herunterkam und das Bild an seinen Füßen traf und zermalmte. Nicht durch Menschenhand, wie es heißt, wird es geschehen, sondern der Stein wird von oben herunterkommen und alle Reiche und jede menschliche Regierungsform ein Ende bereiten, sodass man sie nirgends mehr finden konnte. Vers 35. Doch der Stein selbst, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Der Stein ist ein wohlbekanntes Motiv im Alten Testament. In Jesaja heißt es, da sagt Gott, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Im Psalm 118, Vers 12 ist die Rede vom Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist. Auch im Neuen Testament verwendet Jesus dieses Bild wieder vom Stein. Für die Israeliten, für die Juden war der Stein immer ein Symbol für den kommenden Messias. Das ist die Botschaft eigentlich des zweiten Kapitels, ist die Botschaft, die gute Nachricht, dass nämlich Jesus bereits im Alten Testament hier angekündigt wird. Vers 44, der Gott des Himmels wird ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber er selbst wird ewig bleiben. Die Geschichte der Menschheit mündet, so könnten wir sagen, in ein gewaltiges Ziel, nämlich das Reich Gottes. Der Beginn dieses Reiches Gottes ist zugleich das Ende der Zeiten, von dem wir vorher gerade gehört haben. Und darin liegt auch die Botschaft für uns heute. Wie auch unsere persönlichen Lebensumstände heute sein mögen. Sie mögen schlecht sein, sie mögen sich sogar verschlechtern. Wir mögen am Ende vielleicht fühlen, dass es nicht mehr gut ausgeht. Aber dann gibt es diese Hoffnung. Diese Hoffnung, Gott bringt alles zu einer Vollendung. Gott bringt alles zu einer Vollendung, die überaus gut ist. Die Reaktion des Königs ist ja überraschend. Vers 46, da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dieses Geheimnis hast offenbaren können. Das mit dem Speisopfern, das sollte man nicht überbewerten, dass er da dem Daniel das bringt. Das war eine durchaus übliche Geste, Menschen, die so irgendwas Besonderes getan haben, dann zu überhäufen mit irgendwelchen Geschenken. Aber was interessant ist, was ist mit diesem Nebukadnezar? Hat er sich da wirklich beeindrucken lassen von dem? Wir werden das in den weiteren Kapiteln dann noch sehen, was daraus geworden ist. Wir werden sehen nämlich, dass sich in seinem Denken nicht sehr viel verändert hat. Trotz des Staunens spricht er erstens einmal von eurem Gott. Er sagt nicht mein Gott, er hat ihn also noch nicht angenommen. Aber das Interessante ist, dass Gott gerade auch so einen Mann verwendet in der Geschichte. Einen Mann, der eigentlich nicht an ihn glaubt. Und doch ist er ein Werkzeug in dieser Geschichte. Wie können wir dieses Kapitel zusammenfassen? Trotz aller Abgründe und Spannungen, durch die die vier Männer gehen mussten, erleben sie Gottes Treue. Daniels Name erweist sich als Wahrheit. Gott ist es, der mir Recht verschafft. Und obwohl das Reich Juda zerfällt und Babylon auf den Höhepunkt der Weltmacht zu stehen scheint, eröffnet Gott durch Daniel die Perspektive für die gesamte Weltgeschichte. Die Zukunft gehört nicht Babel, sie gehört, so könnte man sagen, auch nicht den Vereinten Nationen, den Vereinten Staaten, der Europäischen Union, sondern sie gehört dem Reich Gottes. Oder wie es ein Kommentator ausdrückt, sein Reich kommt, wenn die Weltreiche vergehen, erst dann wird es einen Gottesstaat auf Erden geben.